Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag, Birgit.
Heute geht es wieder um die Aktienmärkte, beziehungsweise aufgrund unseres Jobs gucken wir natürlich des Öfteren mal, was die Märkte so machen. Aber die ein oder andere wird vielleicht auch ab und zu mal ins Depot schauen oder auf die Kurse und festgestellt haben, dass es in letzter Zeit nicht mehr so steil bergauf geht wie in den letzten 2 Jahren. Und das werden wir uns mal genauer anschauen. Das heißt, wir werden uns gucken, okay, was können die Gründe dafür sein? Stichwort Zollpolitik in den USA. Wir werden uns dann anschauen, was Zölle auch gesamtwirtschaftlich bedeuten, warum eigentlich bei Zöllen alle verlieren. Gucken uns aber auch an, warum es jetzt vielleicht nicht so schlimm ist, dass Amerika so einen Kurs eingeht, beziehungsweise warum Amerika vielleicht wirtschaftspolitisch auch nicht allmächtig ist und warum vielleicht auch nicht Joe Biden an allem schuld ist, wie Trump das immer so gerne sagt. Und wir werden aber auch auf die Währungen schauen. Das heißt, gibt ja viele Währungseffekte auch für das Portfolio und da werden wir uns anschauen, was das genau bedeutet. Und am Ende werden wir eben dann gucken, was jeder jetzt mit seiner Geldanlage tun kann oder sollte, beziehungsweise was auch sowas wie Währungsabsicherung fürs Depot bedeutet. Volles Programm, fangen wir an. Die Zölle, was ist passiert?
Ja, endlich wieder eine Folge Finanzküche Reacts. Ja, was passiert aktuell? Eigentlich jeden Tag was Neues. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass man nicht so richtig planen kann zurzeit, weil halt jeden Tag eine neue Ankündigung kommt, teilweise kommen widersprüchliche Ankündigungen, es werden Ankündigungen zurückgenommen, es werden Ankündigungen ausgesetzt. Also es ist aktuell keine Konsistenz im ganzen Spiel drin. Wir haben ja schon mal in der letzten Finanzküche-Reacts-Folge, wenn mich nicht, oder letzte oder vorletzte war es, wo wir auf die Zölle zwischen USA, Mexiko, USA, Kanada eingegangen sind. Da geht es ja mittlerweile in die nächste Runde. Die wurden dann erstmal für einen Monat ausgesetzt, die Zölle. Jetzt sind sie dann wieder in Kraft getreten. Dann wurde Ausnahme für ungefähr die Hälfte der Zölle beschlossen. Also laut dem Abkommen, was da mal beschlossen wurde. Dann wurden dort Höhen verändert. Dann hat Kanada jetzt reagiert auf die USA-Zölle, beziehungsweise reagiert schon die ganze Zeit und zeigt sich da glücklicherweise, ja, hält dagegen. So. Und Kanada hat sich auch mit Deutschland schon ein bisschen weit abgestimmt. Das heißt, es ist zu erwarten oder aktuell sieht es so aus, als ob tatsächlich auf dieses ganze Spiel eine geschlossene Antwort kommen könnte des demokratischen Westens, wenn man so möchte. Also gegen die USA, was ja schon an sich ziemlich blöd klingt. Wir wollen ja eigentlich nicht gegen die USA spielen, sondern wir wollen eigentlich mit den USA spielen. Aktuell werden da so ein bisschen die alten Gesetzmäßigkeiten ausgehebelt. Und jetzt haben wir aktuell die Situation, dass jetzt am Mittwoch, wir nehmen den Podcast jetzt am 12. März auf, am Mittwoch, den 12. März, jetzt die Zölle gegen die EU in Kraft getreten sind, was so Aluminium, Stahl angeht. Und die EU hat jetzt ihrerseits Gegenzölle angekündigt. So. Wichtig ist erstmal zu verstehen, also man kann das jetzt, Donald Trump ist ja, Zölle ist ja im Wahlkampf sein Lieblingswort gewesen und stellt das immer noch als was Großartiges hin. Prinzipiell hebelt das ja ein Stück weit den freien Handel aus, beziehungsweise nicht ein Stück weit, sondern es ist im Prinzip das Ende des freien Handels, wenn man es ein bisschen ultimativ nennen möchte. Und wichtig ist zu verstehen, und das sieht Donald Trump anscheinend anders, dass Zölle, also er kann erstmal, Zölle bedeuten nicht, dass er die EU besteuert, sondern bezahlen tun die Zölle am Ende die Importeure. So, also die amerikanischen Unternehmen zahlen die Zölle und müssen dann die Preise weiter an den US-Verbraucher geben. Das bedeutet, die Zölle werden dazu führen, wenn die Preise an die Verbraucher weitergegeben werden, was ja anders nicht möglich ist, außer es sind so hohe Gewinnmargen mit, dass man die zusammenschrumpfen lassen kann, was aber sicherlich nicht überall der Fall ist. Das wird dazu führen, dass ein zentrales Wahlversprechen von Donald Trump schon mal nicht zeitnah aufgehen wird, nämlich dass die Preise sinken. Zumindest führen die Zölle zum gegenteiligen Effekt. So, und er wollte die Preise ja an Tag 1 nach unten bringen. Genauso wie er den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden wollte. Jetzt ist Wahlkampf, da wird alles ein bisschen aufgebauscht. Jetzt bittet er für alles um Zeit. Wir sind ja in Deutschland jetzt nicht viel besser, was Wahlkampf und dann die Realität angeht. Ja. Die CDU hat ja auch jahrelang gegen Schulden gehetzt. Und das Erste, was sie jetzt beschließen, sind Schulden. Weil ja scheinbar seit 2 Tagen jetzt Ukraine-Krieg ist und seit 1 Tag Donald Trump an der Macht ist und sich die Lage komplett verändert hat. Tatsächlich hat sie sich ja ein bisschen verändert, was die Rhetorik und die Gewissheit angeht. Aber ja, vieles war halt absehbar und man hätte sich für den Fall sicherlich besser vorbereiten können. Das heißt, wir können nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger in die USA gucken, sondern bei uns ist es jetzt nicht so viel konsistenter gewesen, Wahlkampf und Realität. Zumindest für den Moment. Und ja, wichtig ist halt zu verstehen, dass Zölle dazu führen, dass ein zentrales Kernversprechen schwieriger wird einzuhalten, nämlich die Inflation nach unten zu bekommen. Und das bedeutet im Umkehrschluss für mich, und das sieht man ja auch, dass das Ziel wahrscheinlich eher nicht sein kann, zumindest wenn man eine gewisse Rationalität unterstellt, dass hier langfristig ein Zollkrieg vom Zaum gebrochen wird, sondern im ersten Schritt geht es erstmal um den Aufbau einer Drohkulisse, um dann irgendwelche Zugeständnisse abzupressen. So sieht man auch in der Ukraine, wo jetzt quasi Zugeständnisse abgepresst werden sollen. Und das aber, und das ist für den Podcast heute wichtig, sind die Ausgangsbedingungen völlig andere. Also Amerika oder die USA sind militärisch eine Supermacht. Wirtschaftlich sind sie stark, aber nicht die Supermacht, das muss man verstehen. Weil die USA vereinen auf sich gerade mal 15% des Bruttoinlandsprodukts, des globalen Bruttoinlandsprodukts. Wenn man sich Importe, Exporte anschaut, 20% der Exporte der EU gehen meines Wissens nach Richtung USA, 15% der Exporte der USA gehen in die Eurozone rein. Das heißt, man kann das Spiel gegenseitig ziemlich hoch schaukeln. Ist jetzt nicht einfach so, dass die USA sagt, wir machen die Schotten dicht und nur die Europäer leiden. Wenn die Europäer sagt, wir machen die Schotten dicht, leidet auch die USA. So. Ähnlich bei China. Also China ist auch ein wichtiger Partner für die USA wirtschaftlich gesehen. Auch da können die Chinesen den USA richtig, richtig wehtun. Das bedeutet, es ist, also das Ziel ist ja für Donald Trump am Ende, die USA wieder reich zu machen. So, wenn man sich Interviews anschaut, wir werden wieder unfassbar viel Geld verdienen. Jetzt habe ich ein Interview gesehen, ihr werdet das Geld gar nicht zählen können und ihr werdet sagen, es reicht. Dann hat Donald Trump gesagt, ich werde euch sagen, es wird nicht reichen, wir machen uns noch reicher. So, wenn man jetzt aber die Systematik von Zöllen versteht, wir haben ja schon gesagt, die Preise werden steigen und jetzt unterstellen wir mal, das Ziel von Donald Trump geht auf und die Unternehmen verlagern reihenweise die Produktion wieder in die USA. Weil die Idee ist ja, dass die durch die Zölle die ausländischen Unternehmen nicht mehr so wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu den inländischen Unternehmen. Weil letztlich, auch wenn der Endverbraucher in den USA das Jahr bezahlt, kann es ja sein, dass der US-Verbraucher dann nicht mehr bereit ist, die gestiegenen Preise zu bezahlen und dass ausländische Unternehmen quasi weniger Waren in die USA verkauft. So, jetzt ist ja das Ziel, dass dann zum Beispiel die Fabriken, die jetzt in Mexiko stehen, in die USA reinkommen und dort dann ihre Fabriken aufbauen, neue Jobs schaffen und damit alle Amerikaner Arbeit haben, mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Also, jetzt hat es ja aber einen Grund, dass die Fabriken zum Beispiel in Mexiko stehen und nicht in den USA. So, der Grund ist ganz einfach, in Mexiko kann günstiger produziert werden. Das heißt, wenn Donald Trump sein Ziel bekommt oder erfolgreich ist aus seiner Sicht, dann stehen die Fabriken dann in den USA. Das kostet natürlich unfassbar viel Geld, diese Fabriken zu verlagern. Und dann stehen die in den USA und höhere Löhne müssen bezahlt werden. So, das heißt, die Produkte werden teurer. Das ist jetzt für die Leute, die dann in den Fabriken arbeitet, die verdienen dann vielleicht Geld. So, die müssen dann aber auch erstmal die Arbeit machen wollen, weil das ist ja ein anderer Grund, warum Jobs in manchen Ländern entstehen und in anderen nicht, weil die Bevölkerung in dem Land, das die Waren importiert, das vielleicht nicht selber machen will. Also wir wollen jetzt ja in Deutschland, wenn da irgendwelche Sachen in China oder sonst irgendwo produziert werden, die Jobs will ja, also müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein, nicht jeder machen. So. Das bedeutet, die Preise werden dadurch noch höher in den USA, weil ja dann die Fabriken, die zu tauschen, das kostet Geld und dann die höheren Löhne kostet Geld, das heißt wieder höhere Preise. So, werden also auch nicht alle von profitieren. Das wäre jetzt der Fall wirklich, das hat Erfolg und alle Produktion wird in die USA verlagert. Wo wir ja schon festgestellt haben, dass global gesehen auch die EU eine sehr, sehr starke Hausnummer ist im Bereich der Wirtschaft. Gerade im verarbeitenden Gewerke sind wir viel, viel stärker aufgebaut als die USA. Was jetzt so das ganze Thema IT angeht, sicherlich nicht, aber was so ja, Autobau etc. pp. Angeht, Maschinenbau, also das können wir uns schon noch was auf uns einbilden. Umso wichtiger ist es, dass und da macht dann Zölle, können da an solchen Stellen Sinn machen, wenn man es an kritischen Stellen einsetzt. Das bedeutet, wenn Know-how im Land bleiben soll, also kritische Infrastruktur, kritische Bereiche der Wirtschaft, dort können Zölle tatsächlich Sinn machen, Protektionismus, wenn man zum Beispiel nicht will, dass, also jetzt ganz einfaches Beispiel, man sieht das ja jetzt in der, im Ukraine-Krieg, da schadet Trump sicherlich mit solchen Sachen dann auch der USA-Rüstungswirtschaft. Wenn das dazu führt, dass wenn Bauteile nicht mehr geliefert werden, weil die USA sagt, okay, wir üben jetzt Druck aus, die Ersatzteile für US-Flugzeuge gehen nicht mehr an unsere europäischen Partner, dann bin ich ja abhängig. So, und jetzt kann ich Zölle einführen, die es unattraktiv machen für Länder. Rüstung ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das ja sowieso vom Staat ausgegeben wird, das Geld. Also da geht ja kein Privatverbraucher hin und bestellt einen Panzer. Also das ist sowieso schon sehr politisch, aber die Idee wäre dann, dass die Zölle dazu führen, dass die Rüstungsunternehmen in Deutschland dann auch vielleicht weniger Zuliefererteile in den USA einkaufen. So, warum? Weil wir die Zuliefererteile hier herstellen wollen, damit eben niemand sagen kann, wir stellen jetzt hier die Zulieferteile ein, die kriegt er nicht mehr und dann bricht unser Verteidigungsrückgrat zusammen. So, das wäre kritische Hoheit für unseren Staat, für die Europäische Union. Und da kann man dann Zölle gezielt einsetzen, um Fähigkeiten und Abhängigkeiten, also Fähigkeiten hier zu lassen und Abhängigkeiten nach außen zu reduzieren. Also da machen Zölle Sinn, wenn man jetzt das rein wirtschaftstechnisch sieht, tun Zölle natürlich weh, weil dann die Waren nicht mehr dort produziert werden, wo sie am günstigsten und effizientesten hergestellt werden können, sondern die Idee ist ja jetzt, das in die USA zu holen, obwohl die Waren dort nicht so günstig hergestellt werden können wie woanders. So, macht ja keinen Sinn, gesamtwirtschaftlich gesehen. Das heißt, durch Zölle verlieren am Ende des Tages alle. So, weil der Welthandel hat ja nicht ohne Grund dazu geführt, dass es uns so gut geht, wie es uns heute geht. Wenn da die Globalisierung quasi zurückgedreht werden würde und was ja ein Stück weit auch passiert, dann führt es sicherlich nicht dazu, dass es uns allen besser geht, sondern dann haben wir alle weniger. So, das ist, glaube ich, das ist zumindest meine Sichtweise der Dinge und sehr, sehr naheliegend. Genau. Lässt uns aber auch zu dem Schluss kommen, dass wir eben, wenn man feststellt, Amerika ist wirtschaftspolitisch gesehen nicht allmächtig, dass es sein kann, dass dort in den USA das Blatt auch überreizt wird. Und wenn man jetzt vollkommene Rationalität unterstellen würde, dann müsste man sagen, oder dann kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, dass er dort halt Zugeständnisse abpressen will. So. Und wenn er da gesichtswahrend rauskommt, dass das dann auch wieder zurückgedreht werden kann, das Rad, oder irgendwie die Schärfe herausgenommen werden kann. Worauf ich da hinaus will, dass es dort verschiedene, also gibt es wie überall verschiedene Pfade, die man sich vorstellen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Klar kann es katastrophal werden, es sind aber auch viele Pfade denkbar, die dann eben weniger schlimm wären. Schlimm ist es in jedem Fall. Es führt jetzt nicht dazu, dass hier Sicherheit, Planbarkeit und sonst irgendwas für die Wirtschaft gerade entsteht, sondern es kostet jetzt gerade Geld, weil Unsicherheit entsteht in der Wirtschaft und damit die Planung schwieriger wird. Also Schaden ist angerichtet. So, die Frage ist, wie schlimm es wird.
Und die Kapitalmärkte reagieren ja bereits.
Genau. Also das ist dann das Nächste und da rege ich mich tierisch auf, wenn sich dann jemand hinstellt und die Verantwortung nicht übernimmt. Und das ist ja in der, also dort drüben gerade sehr, sehr ausgeprägt, lässt sich in der Politik häufig beobachten. Aber gerade jetzt ist alles, was quasi nicht gut läuft, das wird der Vorgängerregierung in die Schuhe geschoben. Tatsächlich ist es auch so, dass man, das könnte man auch immer besser kommunizieren, finde ich, dass man die Entscheidung, die getroffen wird, natürlich zeitverzögert merkt. So, es ist nicht so, dass man heute eine Entscheidung trifft. Bei Zöllen ist es das schon, weil die treten ja über Nacht ein und dann hat das direkte Auswirkungen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine Investitionsentscheidung trifft aufgrund irgendeiner Subvention, die eine Regierung einführt und dann ein Werk in das Land verlegt oder neue Arbeitsplätze schafft, das wirkt sich natürlich erst Stück für Stück aus. weil das Werk, das fällt ja nicht vom Himmel, ist heute fertig und die Leute sind morgen eingestellt, sondern es sind Prozesse, die sich Monate, Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinziehen. Beispiel Atomkraft, wenn ich da heute entscheide, ein Atomkraftwerk zu bauen, dann habe ich da in 7 Jahren irgendwann mal was davon oder in 7 bis 10 Jahren. Das wäre jetzt also keine Entscheidung, die heute die Energiepreise nach unten bringt, wenn man unterstellen würde, dass das generell die Preise nach unten bringen könnte. So. Also da muss man ehrlich sein, es dauert eine Weile, bis Effekte eintreten. An den Kapitalmärkten ist es aber ganz, ganz anders. So, da kann man sich nicht hinstellen und sagen, die Kapitalmärkte fallen jetzt aufgrund der Vorgängerregierung. Das funktioniert nicht. So, warum? Weil die Kapitalmärkte eine laufende Wahlmaschine sind, die stimmt quasi minütlich, sekündlich über die Entscheidungen, über das Wirtschaftsgeschehen in der Welt ab. So. Die Kapitalmärkte bewerten nicht nur heute, sondern die bewerten die Zukunft heute, morgen, übermorgen, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Da sind Forecasts drin. So. Und das heißt, das haben wir auch gesehen, schon mit der Wahl von Donald Trump gingen die Märkte erstmal nach oben. Der Dollar hat an Wert gewonnen, alles ging erstmal nach oben, weil erwartet wurde, dass zumindest meine Einschätzung, man gibt keine absoluten Wahrheiten, man kann nicht sagen, das liegt genau daran, dass der Kurs jetzt 5% nach oben gegangen ist oder 0,5% nach unten, sondern es ist immer eine Mischung. Aber klar, wenn ich jetzt auf Klimaschutz pfeife und sage, ich baue Arbeitsschutzbedingungen, werden gelockert, Klimaschutz ist nicht mehr so wichtig und ihr könnt jetzt so viel Öl bohren, wie ihr wollt und Steuern gehen runter. Das sind natürlich alles Sachen, die man jetzt dort dann drin hat in der Erwartung und mit Wahlerfolg wird das mit eingepreist und die Märkte gehen nach oben. So. Und das kann er ja auch nicht sagen, die Märkte sind nach oben gegangen, weil Joe Biden da noch regiert hat, sondern die Märkte sind nach oben gegangen, weil ich gewählt werde. So. Und genauso muss er jetzt sagen, die Märkte gehen runter, weil ich jetzt diese Entscheidungen treffe. So, und die Märkte, die tun ja dann ihre Zukunftsprognosen anpassen. Die Prognose ist, das, was ich gerade geschildert habe, bei Zöllen verlieren erstmal alle. So, wir haben einen riesen Hebel, also da müssen wir in der EU uns gar nicht irgendwie, die IT-Unternehmen in den USA sind so viel wert, weil die hier Geld verdienen dürfen. So, wenn wir jetzt plötzlich sagen, tut mir leid, liebes Facebook-Team, uns ist Datenschutz ein bisschen wichtiger geworden und Mitarbeiterbehandlung ist uns vielleicht auch wichtig, liebes Tesla-Unternehmen, dann wird es sicherlich nicht dazu führen, dass die amerikanischen Unternehmen mehr Geld verdienen. So. Also deswegen gehen die Kurse nach unten, weil dieser Handelskrieg, der eventuell vor der Tür steht, wenn er dann so kommt und sie sich nicht einigen, also was jetzt nicht so problematisch wäre, wenn kurzfristig mal Zölle sind und man sich dann auf irgendwas einigt und dass sich das Ganze einpegelt. Also da wissen wir einfach nicht, was kommt, aber es sind viele verschiedene Pfade denkbar, wie wir vor uns besprochen haben. Aber was die Märkte gerade einpreisen, ist eine schlechtere Zukunftsprognose und nicht eine schlechtere Gegenwartsprognose. Das bedeutet, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, dass die Kapitalmärkte reagieren gerade auf meine Vorgängerregierung, sondern das bin ich mit meinen Entscheidungen. Und die führen dazu, dass es gerade an den Märkten nach unten geht. So viel Rationalität sollte ich selber haben. Verkauft sich natürlich dann sicherlich nicht so gut. Aber ja, mit der Wahrheit ist es ja nicht mehr überall so nah dran. Genau, also das ist mir noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nicht irgendwie, wenn da sich jemand ins Fernsehen stellt und sagt, das ist die Schuld meiner Vorgängerregierung, dass gerade nach unten geht, das ist natürlich absoluter Blödsinn, wenn man versteht, wie die Kapitalmärkte funktionieren.
Genau, und dann gibt es ja noch ein paar weitere Effekte, die hier dazu beitragen, dass wir vielleicht, wenn wir in unser Euro-Depot sehen, auch nicht so gute Zahlen sehen.
Ja, also
Währungseffekte.
Ist ja kein Geheimnis, dass wir global investieren und mit relativ ruhiger Hand. Und ein globales Portfolio hat schon immer in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, einen relativ starken USA-Anteil, weil die großen Unternehmen der Welt ihren Sitz in den USA haben. So. Wie ist der aktuelle Stand an den Kapitalmärkten überhaupt, dass man das ganze Turbulenzen in Anführungsstrichen jetzt mal einordnen kann? Wenn man jetzt zum Beispiel ein MSCI World im Portfolio hat, dann hat man auf Monatssicht hat man ungefähr 10% an Wert verloren. So, heute Stand 12. März. So, Da ist eigentlich irgendwo aufgemacht. Genau, gerade geht der Kurs vom MSCI World gerade ein bisschen wieder nach oben. Wir gucken gerade 10.55 Uhr auf den Kurs und wenn wir dabei an Vista auf die Seite gucken, haben wir auf Monatsbasis ein Minus von 10,7%. Das ist jetzt historisch gesehen nicht besonders viel, ist aber auch nicht wenig. Also das merkt man schon im Portfolio logischerweise. Um das Ganze mal einzuordnen, das letzte Mal hat man so einen Kurs im November letzten Jahres. Also wer jetzt natürlich in den letzten 2 Monaten gekauft hat, der hat jetzt ein Minus im Portfolio.
Ja.
Aber muss man auch ein bisschen Verhältnis setzen. Wir hatten in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gute Ergebnisse. Und es ist logisch, dass es ab und zu mal Rückschläge gibt. Wie nachhaltig das ist, haben wir ja gerade besprochen, das wird die Zukunft zeigen. Es sind verschiedene Pfade denkbar. Wären dann auch nochmal konkreter, wie kann man jetzt von sowas profitieren und wie sollte man eher nicht davon profitieren, weil es dann unwahrscheinlich ist, dass es systematisch funktioniert. Das werden wir auch noch besprechen. Aber was wir hier sehen, ist in Euro, wir haben 10% Minus jetzt zum Beispiel in MSCI World ETF. So. Wenn wir jetzt das sehen wir jetzt als Euro-Anleger. Wenn wir uns den MSCI World Index anschauen, in Punkten gemessen, wo der Währungseffekt keine Rolle spielt, haben wir gerade mal ein Minus von 5,85%. So, also da ist eine Differenz drin von guten 4%. So, das liegt einfach daran, dass was neben diesem leichten Rückgang, ist immer noch ein leichter Rückgang, wenn wir von 5-6% Minus an den Aktienmärkten sprechen. Und wir sprechen da ja nicht von den globalen Aktienmärkten, sondern wir sprechen vor allem vom nordamerikanischen Raum, der gerade stärker unter die Rädern kommt. Da sieht man, dass wenn man sich den Dollar-Euro-Wechselkurs anschaut, auf Monatsbasis sind wir da 5% im Minus. Das heißt, der Dollar hat im Vergleich zum Euro 5% abgewertet. Und das wirkt sich natürlich sehr, sehr stark aus, wenn ich jetzt im MSCI würde, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber irgendwas zwischen 70-75% der Unternehmen im MSCI World haben ihren Sitz in den USA. Und dann kann ich einfach diesen Währungseffekt mal nur 0,75% nehmen, diese 5% Währungskursverlust, dann habe ich die 4% Differenz zum Euroanleger ungefähr. So. Bedeutet, was wir hier eigentlich sehen, sind 2 Rückgänge zusammen. Das eine ist der Währungsrückgang, Dollar-Euro, und das andere ist die Korrektur an den Aktienmärkten im nordamerikanischen Raum. Das ist gerade das, was wir im Portfolio sehen. Beides zusammengenommen ist ein etwas stärkerer Rückgang. Wenn man beide Effekte einzeln nimmt, ist es jetzt keine besonders große Nachricht von der Kursentwicklung her. So, aber insgesamt sind die 10% Rückgang natürlich dann schon was, was man im Portfolio sieht. Wenn man jetzt keine 100% Aktienquote hat, sondern vielleicht ein 50-50 Portfolio, kannst du das nochmal durch 2 nehmen. Genau. Dann hast du eben statt 10% Wertrückgang, 5% Wertrückgang. Und das sollte dann eine Lehre sein aus solchen Momenten, wenn einem das wehtut, dass man eben, und es gibt ja kaum Anleger bei uns, die so einen hohen Nordamerika-Anteil haben, sondern da sind noch die Schwellenländer anbei. So, da hat man dann nochmal vielleicht 30% Schwellenländeranteile. Die Schwellenländer sind jetzt, haben deutlich weniger gelitten. Am übrigens der Eurostoxx 50, also wo die 50 größten Unternehmen der Eurozone drin sind, auf Monatssicht minus 0,67%. Da ist also auch nicht so viel passiert. Auf Wochenbasis 2% im Minus. Das ist das, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, dass der mit dem Währungseffekt zusammen sich da Bewertungslücken geschlossen haben einfach. So, da haben sich wieder, also der Euroraum ist ja in den letzten Jahren extrem viel schlechter gelaufen als der Nordamerika-Raum. Und jetzt ist eben eine Phase für die letzten Monate gewesen, wo es mal umgedreht ist. Und das sollte einem klar sein, dass nicht, und das sagen wir immer, Regression zur Mitte, dass eben nicht ein Wirtschaftsraum oder eine Anlageklasse immer besser läuft als alles andere. Das Problem ist, wir können nicht vorhersagen, wann solche Bewertungsänderungen eben auftreten. So, das ist die ganze Krux dabei. Genau, also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, in Europa bei den Aktienkursen ist so gut wie gar nichts passiert. Also klar ging es auch ein bisschen nach unten. Deutschland leidet unter den Zöllen auch noch ein bisschen mehr als andere europäische Länder, weil eben viel von unseren, ja, wir sind die Werkbank nicht nur Europas, sondern halt auch von Nordamerika ein bisschen mit. Und wenn unsere Autos eben, werden halt tatsächlich unter Zöllen überproportional stark leiden.
Ja, wenn ich mir den DAX allein anschaue, das sind ja zum größten Teil exportierende Unternehmen.
Genau, wobei man auch sagen muss, dass Volkswagen ja auch Autos in den USA produziert, sodass nur ein Teil der Sachen, die Volkswagen für den amerikanischen Raum produziert, betroffen ist. Und das ist ja genau das, was Donald Trump eigentlich will, dass alles in den USA produziert wird. So. Also an den Märkten insgesamt nicht so viel passiert, also schon viel passiert, aber wenn man es ein bisschen in Kontext setzt, alles noch nicht so sonderlich dramatisch. Wenn man jetzt in die Schwellenländer schaut, das ist natürlich nochmal, sieht es nochmal anders aus. Da fehlt zum einen dieser Währungseffekt, weil da spielt ja der Dollar jetzt nicht so eine große Rolle. Wenn man jetzt zum Beispiel den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCI ETS ETF US-Dollar Accumulated, die Begrifflichkeiten sind ja immer ein bisschen länger, kurz gesagt ein ETF, der große, mittelgroße und kleine Unternehmen berücksichtigt aus den Schwellenländern in den letzten Monat anschaut, sind wir hier 4,8% im Minus. Also auch keine 10%, weil unter anderem dieser Währungseffekt sich da nicht so widerspiegelt. Ja. Bedeutet, wenn ich ein Portfolio habe aus zum Beispiel MSCI World und dann noch ein Schwellenländer-ETF dabei habe mit 30% oder sowas, jetzt ein ganz einfaches Portfolio, selbst da wären es dann schon mal keine 10% minus mehr, sondern ein bisschen weniger. Wir haben ja zum Beispiel noch immer gesagt, Schwellenländer-Staatsanleihen kann man mit drüber nachdenken. Die sind gerade, also eigentlich sind die Schwellenländer-Staatsanleihen gar nicht im Minus, aber weil die halt in Dollar aufgelegt sind, haben wir dann dort natürlich die Währungskursveränderung auch mit drin. Da sind die eben auch so ungefähr 5% im Minus, aber keine 10% im Minus. Und so merkt man dann eben, dass sich Entwicklungen glätten. Dafür haben solche Anlagen in den letzten Jahren eher gebremst. Und jetzt sind wir gerade auf der Habenseite, wenn man sowas mit reingenommen hat. Und das ist ja das Ziel eines diversifizierten Portfolios, dass man dort ein bisschen entspannter ist, weil eben die Ausschläge nach oben und nach unten nicht so stark sind, wie wenn ich mich nur auf einen Wirtschaftsraum, eine Anlageklasse konzentriere. Genau. So. Also zusammengefasst, wenn man jetzt die Ist-Situation anschaut, die Kapitalmärkte reagieren, aber es ist noch nicht dramatisch. Also jetzt historisch nicht einmalig, dass mal die Märkte 5% nach unten gehen und eine Währung 5% abwertet.
Genau. Aber als Privatanlegerin könnten mich solche Rückgänge natürlich trotzdem ein bisschen verunsichern. Sollte ich da jetzt drüber nachdenken, vielleicht eine Währungsabsicherung in mein Portfolio einzubauen?
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen dem risikoreichen Bereich der Geldanlage und dem risikoarmen Bereich der Geldanlage. Im risikoarmen Bereich der Geldanlage, wenn ich jetzt zum Beispiel dort Anleihen drin habe, Staatsanleihen mit einer hohen Bonität, dann will ich da natürlich keine Währungsrisiken drin haben. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel US-Staatsanleihen als risikoarmen Anteil entscheiden würde, wenn ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter mache, ob das Sinn macht, dann würde ich da eine Wechselkursabsicherung einbauen, um diese Währungskursschwankungen rauszunehmen. Tatsächlich lassen sich auch solche, ich sag mal, die großen Leitwährungen, die lassen sich noch vergleichsweise günstig absichern. Also die Absicherungskosten sind ja nicht null. Und ja, Anleihen lassen sich auch generell leichter absichern als vielleicht eine Aktie, also Aktien, weil Anleihen eine feste Laufzeit haben. Da kann ich mich ein bisschen dran orientieren bei der Währungskursabsicherung. Und Aktien, die sind ja eigentlich für die Ewigkeit aufgelegt, bis so ein Unternehmen mal vom Markt verschwindet. Dort fällt das ganze Thema dann schon schwerer. Tatsächlich würde ich aber im risikoarmen Bereich vor allem AAA-Anleihen aus dem Euroraum berücksichtigen und dann habe ich das ganze Thema Währungskursrisiko sowieso nicht. Ich will halt im risikoarmen Bereich kein Währungskursrisiko haben, weil halt Währungskurse, wie wir gerade sehen, relativ stark schwanken können. Und der risikoarme Anteil soll ja nicht groß schwanken. So, also dort erübrigt sich das Währungsabsicherungsthema eigentlich schon durch die Auswahl der konkreten Anlage, die dann in Euro aufgelegt sein sollte, beziehungsweise wenn hier jemand aus dem Dollarraum zuhört, dann sind es die US-Staatsanleihen. Halt in der Heimatwährung sollte die risikoarme Anlage dann aufgelegt sein. So, kommen wir zum Aktienbereich. Auch dort bin ich skeptisch, was eine Währungsabsicherung angeht. Zum einen, weil es viele Phasen gibt, wo diese Wechselkursschwankungen eigentlich das Portfolio eher stabilisieren. Das sehen wir gerade in großen Krisen, dass sich da alle in den Dollar flüchten. Jetzt haben wir gerade noch keine große Krise. Kann natürlich sein, dass sich das mal ändert, ne? Wenn Donald Trump und die Trump-Administration, wenn die jetzt dafür sorgen, dass die USA im globalen Ansehen sinken, alte Partnerschaften aufkündigen etc. pp., dann kann natürlich auch mal so die Weltleitwährungsstellung des Dollars leiden. Dann könnte der Effekt vielleicht irgendwann wegfallen, dass sich Investoren in den Dollarraum flüchten in schwierigen Zeiten. In der Vergangenheit hat man jedenfalls oft gesehen, dass da der Dollar, gerade wenn Kurse in den Keller gehen, global gesehen, dass er das Portfolio eher stabilisiert. Langfristig muss man sowieso sagen, dass wir davon ausgehen, also vielleicht um den Punkt noch kurz fertig zu machen, ist, dass wir nicht wissen, ob Dollareffekte positiv oder negativ sind. In der letzten Zeit war es eher positiv und jetzt halt kurzfristig gerade negativ. So. Langfristig gehen wir davon aus, dass ein Ertrag aus Währungsschwankungen bei den großen Leitwährungen von null nicht zu unterscheiden ist. Es gibt sowas wie die Kaufkraft-Paritätentheorie, die geht davon aus, dass sich die großen Leitwährungen einigermaßen die Waage halten langfristig, was die Wechselkurse angehen. Ist ja auch logisch, wir sind ziemlich verzahnt zwischen EU und USA und wenn da eine Währung ständig aufwerten würde, dann hätte das natürlich großen Einfluss auf Importe und Exporte. Wenn meine Währung stark ist, dann kann ich günstiger Waren kaufen. So, das ist ja, Deutschland hat sehr, sehr stark von der Eurozone profitiert, weil die deutsche Mark für sich gesehen deutlich stärker wäre als der Euro. Und dann wird es eben schwieriger, Waren zu exportieren. Ich will eher eine schwache Währung haben, wenn ich Waren exportiere, weil es dann den Importeur leichter fällt, meine Waren zu kaufen, wenn die Währung vom Importeur mehr wert ist als meine eigene, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Das heißt, Deutschland hat extrem davon profitiert, dass wir in der Europäischen Währungsunion auch Länder drin haben, die wirtschaftlich schwächer aufgestellt sind und die eigentlich eine schwächere Währung hätten, weil wir eben viel exportieren und eben von einer insgesamt schwächeren Währung, als wir sie hätten, wenn wir alleine auftreten, profitieren. So, das gehört auch dazu, wenn man darüber überlegt, den Euro abzuschaffen, ohne jetzt hier Namen zu nennen, dass das natürlich für uns als Exportnation eine Katastrophe wäre. So. Aber langfristig, wie gesagt, wenn wir jetzt Dollar, Euro ansehen, die großen Leitwährungen oder Hartwährungen, wie sie dann auch genannt werden, gehen wir davon aus, dass die langfristig sich ausgleichen. Wenn die eine Währung aufwertet, dann wird die andere Wirtschaftsregion alles dafür tun, irgendwann, dass sich das wieder umdreht und dieses Verhältnis eben einigermaßen aufrecht bleibt. Das lässt sich tatsächlich auch, wenn man sich mal den US-Dollar mit dem Euro langfristig anschaut, auch sehen in den Wechselkursen. Auf 6-Monats-Sicht hat der Dollar im Vergleich zum Euro immer noch 1,5% aufgewertet. Auf Monatssicht haben wir schon besprochen, 5% abgewertet. Auf 3-Jahres-Sicht hat sich fast nichts getan. Da hat der Dollar 0,2% abgewertet. Auf 5-Jahres-Sicht hat er 3% aufgewertet. Und wenn wir wirklich ganz langfristig schauen, ich glaube, unser Datenmaterial geht hier im Jahr 1999 los, hat der Dollar ungefähr 6% abgewertet zum Euro. Das vielleicht auch zu der Aussage, die immer mal von der AfD in den Raum gestellt wird, um mal einen Namen zu nennen, der Euro ist keine Weichwährung. So, also das kann man hier in den Wechselkursen sehen. Also der Euro ist alles andere, aber keine Weichwährung. Dann wäre der Dollar auch eine. So, also die Kaufkraft des Euro und Dollars haben sich hier langfristig eigentlich die Waage gehalten. So, das mal dazu. So, also wir gehen davon aus, dass Währungskurse langfristig einigermaßen stabil sind. Kurzfristig können natürlich sehr, sehr stark schwanken, wie wir gerade sehen. Und das bedeutet aber, wenn wir jetzt zu einer Währungsabsicherung übergehen würden, die ist nicht umsonst zu haben. Wenn wir davon ausgehen, die kostet uns 0,2, 0,3% pro Jahr, fehlt uns der Ertrag. Was sie genau kostet, kann ich jetzt nicht sagen, weil das auch im Aktienbereich, wie gesagt, ein bisschen tricky ist. Und da ist es einfach so, wenn ich was habe, wo ich weiß, langfristig bringt mir diese Währungskursschwankungen eigentlich nichts. Muss halt wissen, dass es mein Ergebnis kurz- mittelfristig halt stark beeinflussen kann. Kann auch sein, dass es langfristig beeinflusst. Das ist eine Kaufkraftparitätentheorie und keine Gewissheit. Können sich auch mal politische Rahmenbedingungen ändern. Aber wenn ich davon ausgehe, dass der Ertrag aus Währungskursschwankungen null ist, aber die Währungsabsicherung was kostet, wäre das ein Schaden fürs Portfolio langfristig. So. Schon aus dem Grund würde ich darauf verzichten. Und dann muss man natürlich auch sagen, ich habe nicht nur Dollar im Portfolio, sondern eigentlich haben wir, wenn wir global anlegen, unfassbar viele Währungspaare im Korb. Das heißt, wir sind auch in den Schwellenländern, da muss ich mir auch Gedanken machen, was mit den Währungen im Schwellenländerbereich und so weiter und so fort. Ein globales Portfolio ist an sich schon relativ gut gestreut, was die Währung angeht. Klar, Dollar dominiert, aber wir haben auch noch viele andere Währungen mit im Boot. Also eine Streuung habe ich da schon mit drin. Plus, dass ich ja dann noch, und deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir relativ viel Nordamerika in globalen Portfolios mit drin haben. Klar, wenn ich eine andere Meinung habe, kann ich das auch ändern und zum Beispiel den Euroraum ein bisschen stärker gewichten. Aber prinzipiell ist es nicht weiter dramatisch, viel Nordamerika im Portfolio zu haben, weil das ja nur heißt, dass die Unternehmen ihren Sitz in Nordamerika haben, in den USA. Verdienen tun die ihr Geld global. So, und das heißt schon, die Unternehmen an sich, wenn ich jetzt an Apple, McDonald's denke, ich bezahle bei McDonald's nicht einen Dollar, so zahle ich einen Euro. Wenn ich in China einen Burger esse, bei McDonald's zahle ich auch nicht einen Dollar. So. Also die haben schon sehr, sehr, also selbst die Unternehmen an sich haben schon mal sehr, sehr viele verschiedene Währungsräume im Portfolio, sodass die auch schon an sich gestreut sind. Das heißt, das ganze Thema wird ein bisschen unübersichtlich, wenn ich das sauber klären wollte, was ich gar nicht kann. Genau, und dann kommt ja noch zum Tragen, dass wenn ich jetzt sage, okay, der Dollaranteil stört mich, dass wenn man das dann wirklich holistisch betrachtet, seine eigene Vermögensaufteilung, meistens hat man noch andere Vermögenswerte. So, das heißt, die wenigsten haben ihr komplettes Geld in einem MSCI World, also, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Wenn das jemand macht, persönliche Entscheidung, empfehlen würde ich es nicht. So, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel noch jemand einen risikoarmen Anteil hat, der ist ja sowieso schon in der Eurozone verortet, wie wir gerade gesagt haben in der Regel, dann haben wir da schon mal einen erheblichen Vermögensanteil, der in der Eurozone positioniert ist, häufig noch in Deutschland. Dann hat jemand vielleicht noch eine Immobilie, wo steht die? In Deutschland. Dann hat jemand Arbeitseinkommen, wo wir das erzielt? In Deutschland. Wenn wir jetzt mal einen Standardmenschen nehmen, der hier in Deutschland wohnt. So. Wo habe ich Rentenansprüche? In Deutschland. Das heißt, das Portfolio, das ist ja das Schöne an einem globalen Portfolio, dass ich da wenigstens die Chance habe, mich global aufzustellen. Und dem Klumpen, den ich sowieso mit meiner Arbeitskraft, mit den Ansprüchen, die ich hier sammle, habe, ein bisschen entgegenwirken kann. So. Und was passiert jetzt in so einem Fall? Vielleicht habe ich dann als Konsument noch einen Effekt, dass wenn jetzt der Dollar gerade mal schlecht läuft, kann ich importierte Sachen dann vielleicht günstiger kaufen. Dollar ist eine Leitwährung, viele Sachen werden Dollar abgerechnet. Da habe ich also als Haushalt vielleicht eine gewisse Entlastung. Und wenn ich Reisen mache, internationale Reisen, werden die vielleicht auch ein Ticken günstiger. So, also insgesamt ist bei den meisten Menschen dieser Dollar-Effekt nicht weiter wild bei den meisten Anlegern und führt sogar dazu, dass das Gesamtvermögen eher stabiler aufgestellt ist. Genau, das vielleicht zur Währungsabsicherung. Also zusammengenommen, ich persönlich in meinem Portfolio würde dort keine Währungsabsicherung einbauen für den Aktienbereich. Aber da muss sich jeder, und wichtig ist, wir machen hier keine Anlageberatung. Wenn eine Anlageberatung, wer die möchte, kann gerne bei uns anfragen. Wir recherchieren hier oder geben hier teilweise unsere Meinung wieder, unsere persönliche Kenntnis, die wir uns aufgebaut haben über die mittlerweile bei mir Jahrzehnte. Das heißt aber nicht, dass ich die absolute Weisheit habe. Und wie gesagt, jeder, das ist hier also wir stellen hier Informationen zur Verfügung, was damit angefangen wird, kann jeder selbst entscheiden. Wer eine Beratung möchte, kann gerne zu uns kommen, darüber würden wir uns riesig freuen. Aber bitte, wenn ihr selber für euch Entscheidungen trefft, vielleicht nicht nur hier, sondern überall Informationen sammelt und eine eigene gewichtete Entscheidung treffen. So. Genau.
Und wer eine andere Meinung hat, kann die uns auch gerne mal mitteilen.
Ja.
Sind auch bereit zu diskutieren.
Ja,
beziehungsweise interessiert mich dann auch die Argumentation, wenn da eine andere Meinung rauskommt. Das ist ja auch immer spannend zu sehen.
Ja, ist ja mega spannend. Also es macht ja eigentlich immer wenig Sinn, immer nur mit Menschen zu sprechen, die dieselbe Meinung haben.
Genau.
Viel, viel spannender ist es ja dann tatsächlich, sich auszutauschen, wenn jemand eine andere Sichtweise hat. Und dann finde ich es aber immer spannend, dann, also was mir manchmal immer wehtut, wenn ein oder nicht wehtut, sondern was ich manchmal schwierig finde, wenn dann in so persönlichen Gesprächen immer irgendwelche Sachen in den Raum gestellt werden und kannst sie in dem Moment gar nicht verifizieren. So, da fände ich es tatsächlich spannend, wenn man wirklich mal unterschiedliche Ansichten hat, sich wirklich dann hinzusetzen und nebenbei einen Laptop offen zu haben und dann mal gegenseitig die Meinung gegenzuchecken.
Ja.
So, also das wäre mein Traum. Klar. Aber in den Kommentarspalten kann man ja auch schön, also gerne auch mit Links arbeiten, mit Quellen arbeiten. Aber ansonsten auch gerne Meinungen äußern, da können wir dann drauf eingehen. Genau, aber insgesamt, und das sollte vielleicht als Fazit hängen bleiben, ist es alles gerade noch nicht so heiß, wie es gekocht wird, klar. Es kann ganz wild kommen. Und das bereitet mir persönlich Sorge, ist so diese Unberechenbarkeit, die dort gerade eingetreten ist, in einer Nation, die quasi das Weltschicksal mitbestimmt. Wenn das jetzt in Luxemburg oder so passieren würde, würde kein Hahn danach krähen. Aber wenn es eben eine Nation ist, die das Schicksal der ganzen Welt mit beeinflusst, weil sie eben eine militärische Supermacht ist, dann wird es schon ein bisschen kritischer. So. Also diese Unvorhersehbarkeit, und klar gibt es auch Pfade, wo man sich jetzt das Bild ausmalen kann, und das wird extremen Schaden für eine Geldanlage mit sich bringen. Nicht nur für eine Geldanlage, sondern vielleicht auch fürs reale Leben. Genauso kann man aber auch Szenarien sich ausmalen, die sehr, sehr positiv sein können, gerade für die Geldanlage. Wir haben jetzt gesehen, wie schnell in Deutschland plötzlich auch sich von einigen Parteien politische Ansichten drehen können, die vorher anders kommuniziert worden waren. Also die CDU ist sicherlich nicht dafür gewählt worden, direkt Schulden in diesem Ausmaß aufzunehmen. Auch wenn ich es persönlich für richtig halte. Je nachdem, also die müssen natürlich sinnvoll eingesetzt werden, und das ist dann der entscheidende Punkt. Wird mit dem Geld was Sinnvolles gemacht? Oder führt er nur dazu, tut er nur dazu, dass andere Sachen liegen bleiben, weil man alles mit Geld zuschüttet? Das darf nicht passieren. Aber wenn solche Pakete beschlossen werden und dann sinnvoll eingesetzt werden, dann kann uns das natürlich als Wirtschaft nach vorne bringen, solange sich das alles in einem tragfähigen Niveau für die Staatsschulden abspielt. Und da ist Deutschland in einer sehr, sehr privilegierten Situation aktuell, dass wir uns solche Sachen leisten können. Und das hat natürlich dann wieder positive Effekte für die Kapitalmärkte langfristig, weil wer kriegt am Ende das Geld, was dort in die Hand genommen wird? Das sind die Unternehmen. So, die müssen dann die Brücken bauen, die müssen die Panzer bauen, die müssen Flugzeuge bauen, die müssen Kraftwerke bauen, die müssen alles Mögliche bauen, die Infrastruktur aufbauen, und damit wird natürlich Geld verdient, und das ist natürlich schon mal positiv für den Aktienmarkt. Was auch immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist dann tatsächlich, dass nicht immer unbedingt schlechtere Wirtschaftsaussichten dazu führen müssen, dass der Aktienmarkt fällt. Der Aktienmarkt steht ja auch immer ein bisschen in Konkurrenz mit dem Anleihemarkt, und wenn sich dort Zinsen verändern, dann hat das auch immer Folgen für die Aktienmarktkurse. Das ist ja ein Grund, warum die Aktienmärkte nach unten gehen, muss nicht unbedingt sein, dass alle denken, die Wirtschaft bricht zusammen, sondern die Annahme, wenn durch Zölle die Preise steigen, dann muss die Zentralbank Zinsen anheben oder Zinsen zumindest mal nicht senken, um die Preise wieder runterzukriegen, weil eines der Ziele der Zentralbank ist natürlich die Preisstabilität. Wenn die Zinsen hochgehen, dann werden Anleihen attraktiver, also Kredite, und dann werden Anleger eher Geld in Kredite stecken, so die Sorge, als in Aktien. So, und das würde dann natürlich tendenziell dazu führen, dass weniger Geld im Aktienmarkt steckt, was zu sinkenden Kursen führen kann. Und da müssen noch nicht mal die Wirtschaftsaussichten schlechter sein, sondern einfach nur die Zinserwartungen andere. Natürlich hat eine Phase von Nullzinsen positive Effekte für den Aktienmarkt gehabt und für Vermögenspreise. So. Und wenn sich das dreht, und da muss man aber sagen, da hat jetzt die letzten Jahre gezeigt, wo die Zinsen hochgegangen sind, sind die Aktienmärkte trotzdem gestiegen. Das hätte so auch nicht jeder erwartet. Und das zeigt schon, wie schwierig es ist, Prognosen anzustellen und dann irgendwelche Kurse vorhersagen zu wollen. Wir haben auch überlegt, haben jetzt auch schon Gespräche mit Mandanten, ob wir jetzt zum Beispiel die Eurozone stärker gewichten wollen, ob wir umschichten wollen, stärker in die Eurozone. Man sieht aber jetzt schon, dass der Eurostoxx 20% aufgeholt hat im Vergleich, also jetzt im Bewertungsabstand. Das, die 20% ist ein Steinmeißeln, das war auch vor ein paar Tagen. Das heißt, da ist schon Kapital umgeschichtet worden in den Euroraum. Das sieht man ja jetzt an den Währungskursveränderungen. Das sieht man daran, dass der Eurostoxx sich sehr, sehr wacker geschlagen hat im letzten Monat, während in den USA die Kurse runtergegangen sind. Und da ja vor allem im Technologiebereich unter anderem. Das heißt, die Kapitalumschichtung findet schon statt, hat schon stattgefunden. Und man muss sich halt fragen, kann ich sicherstellen, dass, wenn ich jetzt umschichte, nicht nur der Vergangenheit hinterherlaufe? Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man das natürlich nicht sicherstellen. Und deswegen zu der vielleicht noch Fazit, wie kann ich jetzt von solchen Sachen profitieren? Wir empfehlen nicht, eigene Erwartungen zu traden. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, die Erwartung, Europa wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, werden die europäischen Aktienmärkte viel besser laufen. So, das könnte ja eine Erwartungshaltung sein. Da sieht man jetzt aber schon, dass ich jetzt schon nicht mehr der First Mover bin, sondern wieder einer gewissen Entwicklung hinterherlaufe, weil eben schon sich wieder Bewertungen an den Kapitalmärkten angepasst haben. Das heißt, da wäre ich vorsichtig, eigene Prognosen zu handeln. Wir handhaben das dann eher systematisch, dass wir eben, das haben wir schon oft besprochen, ein systematisches Rebalancing empfehlen, wo wir einfach sagen, das ist mein Zielportfolio, so ist das aufgestellt, und wenn Europa erfolgreicher ist, dann wird die Gewichtung, also der europäische Aktienmarkt, dann wird die Gewichtung automatisch hochgehen im Portfolio, weil dann zum Beispiel Europa ein höheres Gewicht im MSCI World zum Beispiel bekäme. So, dann habe ich zwar nicht das Maximum rausgeholt, aber das ist ja die Idee in einem Weltportfolio, dass, wenn mal das eine gut läuft, habe ich andere Sachen, die dann da vielleicht entgegenwirken. Ich würde jetzt auch nicht nur ein MSCI World haben, das wäre mir persönlich zu heikel. So. MSCI World ist auch irreführend, das ist nicht die Welt, es ist die Industrienation. Da muss man All World, da muss man Wording dann schon korrekt bleiben. Trotzdem ein tolles Produkt. So, also da gehören wir nicht zu der Fraktion, die sagen, ah, ganz schlimm. Und das ist ja, so. Also wie profitiere ich davon? Systematisches Rebalancing. Das heißt, ich setze mir feste Zielwerte entweder, wo ich gucke, ab dem Punkt passe ich die Zielgewichtung wieder an. Oder was für die meisten Privatanleger, glaube ich, völlig ausreicht, ist, wenn man sich einmal im Jahr hinsetzt und schaut, wie sind die Gewichtungen jetzt, wie weichen die ab von meinen Zielquoten und dann eben anfängt, wieder neu aufzustellen. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, würde ich sehen, dass der Aktienanteil gerade geschrumpft ist in meinem Portfolio, die risikoarme Anlage aber konstant geblieben ist und dann würde ich von der risikoarmen Anlage in die risikoreiche Anlage zum Beispiel umschichten. So. Zumindest wenn ich sehr kurzes Rebalancing-Intervall hätte. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jetzt noch gar nichts machen würde, weil zum einen die Verluste nicht so hoch sind, dass ein wertabhängiges Rebalancing greifen würde. Und wenn ich jetzt einen Termin für ein Rebalancing hatte, auf Jahressicht sind die Aktienkurse ja immer noch auf Jahressicht sehr, sehr gut gelaufen. So, das heißt, tatsächlich müsste ich sehen, dass ich auf Jahressicht einen Plus habe im Portfolio auf den letzten 12 Monate. Genau, also immer, dass unsere Empfehlung, gerne eigene Prognosen anstellen, aber konkrete Handlungsableitungen sind dann meistens schwierig, weil eben, das haben wir schon gesagt, die Aktienmärkte, die Kapitalmärkte insgesamt, die handeln die Zukunft und alle Marktteilnehmer stellen ständig Prognosen an und deswegen bewegen sich die Kurse ja auch jede Sekunde, jede Minute, weil diese gewichteten Prognosen führen am Ende zu den Aktienkursen, die wir heute sehen. Und solange meine Prognose nicht besser ist als die gewichteten Prognosen aller Marktteilnehmer, habe ich ein Problem. So. Und ich würde mal unterstellen, dass das Team von Warren Buffett bessere Prognosen abgeben kann als ich. So. Das heißt, das Argument, es gibt Marktteilnehmer, die können das oder haben das vielleicht geschafft die letzten Jahre, das sollte mich persönlich eher noch skeptischer machen, ob ich anfangen sollte, selber Prognosen anzustellen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich systematische Nachteile habe selber im Vergleich zu solchen professionellen Anlegern, die ist ziemlich hoch. So. Das vielleicht noch als, wie sollte ich da praktisch damit umgehen im Portfolio?
Damit hätten wir es, glaube ich.
Alles klar. Mir fällt das auch nichts mehr ein. gerne eine Bewertung dalassen für einen Podcast, gerne Kommentare dalassen. Genau. So, man auch mal überlegt, ob man, können wir auch mal machen, Finanzgeschäfte einfach auf Kommentare, dass wir uns die einfach mal ein paar raussuchen und dann hier drauf eingehen. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.